Johannes 19, Verse 1 bis 16.
Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie ihm auf den Kopf, legten ihm ein Purpurgewand an und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen ihn ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sagte zu ihnen: Seht, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. So kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus sagte zu ihnen: Seht, welch ein Mensch! Als ihn die Hohepriester und die Diener sahen, schrien sie: Kreuzige, kreuzige ihn! Pilatus sagte zu ihnen: Übernehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach unserem Gesetz soll er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Als Pilatus dies Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder ins Richthaus hinein und sagte zu Jesus: Woher kommst du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen, und Macht habe, dich freizugeben? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, der mich dir übergeben hat, größere Schuld. Von da an wollte Pilatus ihn freigeben. Die Juden aber schrien: Wenn du ihn freilässt, dann bist du nicht der Freund des Kaisers. Denn wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Als Pilatus dieses Wort hörte, führte er Jesus heraus und setzte sich auf den Richterstuhl am Ort, der Steinpflaster genannt wird, auf Hebräisch Gabbata. Es war der Rüsttag zum Passa, um die sechste Stunde. Und er sagte zu den Juden: Seht, das ist euer König. Sie schrien aber: Weg, weg, kreuzige ihn! Pilatus sagte zu ihnen: Soll ich euren König kreuzigen? Die Hohepriester antworteten: Wir haben keinen König als den Kaiser. Da übergab er ihn ihnen, damit er gekreuzigt würde. Sie aber nahmen Jesus und führten ihn ab. Wir lesen aus dem Propheten Jesaja, aus dem 52. Kapitel, die Verse 13 bis ins 53. Kapitel hinein, bis zum Vers 12. Sieh, mein Knecht wird weise handeln und wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. So wie sich viele über ihn entsetzten, so sehr waren sein Aussehen und seine Gestalt entstellt, mehr als die anderer Menschenkinder, so wird er viele Nationen besprengen, sodass auch Könige vor ihm ihren Mund schließen. Denn was ihnen nicht verkündet wurde, das werden sie sehen. Und was sie nicht gehört hatten, das werden sie erleben. Aber wer glaubt unsere Predigt? Und wem wird der Arm des Herrn offenbart? Denn er schoss vor ihm auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte weder Gestalt noch Schönheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und von den Menschen verlassen, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Gesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nicht wert geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe. Jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf, ja, unser aller Sünde auf ihn. Als er gestraft und gemartert wurde, tat er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummt und seinen Mund nicht auftut. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er genommen und sein Geschlecht, wer will es beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen, weil er wegen der Schuld meines Volkes geschlagen war. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, und bei einem Reichen war er, als er gestorben war. Obwohl er niemandem Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn so zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben als Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen haben und die Tage seines Lebens verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm an den großen Anteil geben, und er soll mit Starken die Beute teilen, weil er sein Leben in den Tod gegeben hat, den Übeltätern gleichgeachtet wurde und die Sünde vieler getragen hat und für die Übeltäter betete.
Wir hören die nächste Lesung aus Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern den Worten meines Seufzens. Mein Gott, bei Tag rufe ich und du antwortest nicht, und auch bei Nacht finde ich keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du in den Lobgesängen Israels thronst. Unsere Väter vertrauten auf dich, und weil sie dir vertrauten, rettetest du sie. Zu dir schrien sie und wurden gerettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht beschämt. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und vom Volk verachtet. Alle, die mich sehen, spotten über mich, reißen das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der hilfe ihm heraus und rette ihn, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du lehrtest mich Vertrauen an meiner Mutter Brust. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß an. Du bist mein Gott seit meiner Mutter Leib. Sei nicht fern von mir, denn ich habe Angst. Es ist hier kein Helfer. Ich bin wie vergossenes Wasser. Alle meine Knochen sind zertrennt. Mein Herz ist in meinem Körper wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Tonscherbe. Meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde haben mich umringt. Eine Horde von Bösen hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Ich kann alle meine Knochen einzeln zählen. Sie aber schauen und machen sich über mich lustig. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht fern. Meine Stärke, eile, um mir zu helfen. Worte des lebendigen Gottes. Unsere dritte Lesung hilft uns in unserer Wertschätzung dafür, was Christus durch das Opfer seines Leibes erreicht hat. Ich lese aus Hebräer 10, die Verse 1 bis 25. Hebräer 10, 1 bis 25. Weil das Gesetz nur einen Schatten von den zukünftigen Heilsgütern, nicht das Wesen der Dinge selbst darstellt, kann es niemals die vollkommen machen, die mit denselben regelmäßig dargebrachten alljährlichen Opfern hinzutreten. Hätte sonst das Opfer nicht aufgehört, weil die, die den Gottesdienst verrichten, kein Sündenbewusstsein mehr hätten, wenn sie einmal gereinigt wären. Vielmehr geschieht dadurch alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Darum spricht er, als er in die Welt kommt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, aber einen Leib hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich, sieh, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Nachdem er vorher gesagt hat, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, sie gefallen dir auch nicht, die nach dem Gesetz dargebracht werden, sprach er dann, sieh, ich komme, o Gott, um deinen Willen zu tun. Da hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. In diesem Willen sind wir ein für allemal geheiligt durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester dient jeden Tag, um den Gottesdienst zu verrichten und immer wieder dieselben Opfer darzubringen, die niemals die Sünden wegnehmen können. Dieser aber, da er ein Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, hat sich nun zur Rechten Gottes gesetzt und wartet seitdem, bis seine Feinde als Schemel seiner Füße hingelegt werden. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollendet. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er vorher gesagt hat, das ist der Bund, den ich mit ihnen nach diesen Tagen schließen werde, spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihr Herz geben, ich werde sie in ihren Sinn schreiben und werde nicht mehr an ihre Sünden und ihre Ungerechtigkeiten denken. Wo aber Vergebung derselben ist, braucht es für die Sünde kein Opfer mehr. Brüder, weil wir nun durch das Blut Jesu das zuversichtliche Vertrauen zum Eintritt ins Heiligtum haben, den er uns als einen neuen und lebendigen Weg durch den zerrissenen Vorhang, das heißt durch sein Fleisch, bereitet hat, und einen großen Priester über das Haus Gottes haben. Lasst uns mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens hinzugehen, besprengt in unseren Herzen, frei vom bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns an dem Bekenntnis der Hoffnung festhalten und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen und unsere Versammlung nicht versäumen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso viel mehr, als ihr seht, dass sich der Tag nähert.
Wir lesen weiter aus dem Johannesevangelium, Kapitel 19, die Verse 17 bis 37. Johannes 19, die Verse 17 bis 37. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zum Ort, der Schädelstätte genannt wird, der auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten. Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb auch eine Überschrift und setzte sie auf das Kreuz. Dort war geschrieben, Jesus der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift lasen viele Juden, denn der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nah bei der Stadt. Und es war auf Hebräisch, Griechisch und Lateinisch geschrieben. Da sagten die Hohepriester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Kriegsknechte aber nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten vier Teile, jedem Kriegsknecht einen Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war nahtlos, von oben an durchgewebt. Da sagten sie zueinander, lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll, damit die Schrift erfüllt würde, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Kriegsknechte. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, sagte er zu seiner Mutter, Frau, sieh, das ist dein Sohn. Danach sagte er zum Jünger, sieh, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, sagte er, damit die Schrift erfüllt würde, ich habe Durst. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf einen Üsopstengel und hielten es ihm an den Mund. Als Jesus nun den Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht, neigte den Kopf und übergab den Geist. Weil es aber Rüsttag war, baten die Juden den Pilatus, damit die Leichname nicht den Sabbat über am Kreuz blieben, denn dieser Sabbat war groß, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine und auch dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte durchbohrte seine Seite mit einem Speer und sofort kam Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, der hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde, es soll ihm kein Bein zerbrochen werden. Und wieder sagt eine andere Schriftstelle, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben.
Was sehen wir, wenn wir mit den Augen des Apostels Johannes aufs Kreuz schauen? Je nach unserer ganz persönlichen Perspektive sehen wir im Tod von Jesus vielleicht eine große Tragödie, die aber letztlich keinen großen Sinn macht. Vielleicht sehen wir in der Verurteilung eines unschuldigen Mannes auch einen der großen Justizskandale. Oder wir sehen uns einfach in unserer Sichtweise bestätigt, dass die Welt ungerecht ist und mit bequemen Leuten so umgeht wie mit Jesus, wenn sie ihren Kopf zu weit herausstrecken. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man die Geschehnisse am Kreuz interpretieren soll. Jesus selbst hat das Kreuz ganz in den Zusammenhang der Beziehung zwischen Gott und Mensch gestellt. Deshalb tun auch wir gut daran, auf Gottes Wort im Johannesevangelium zu hören, damit wir ihre eigentliche Bedeutung verstehen. Drei Dinge sehen wir dort. Nämlich erstens, allem Anschein zum Trotz erfüllt sich am Kreuz Gottes Plan. Zweitens, allem Anschein zum Trotz handelt Jesus am Kreuz völlig freiwillig. Und drittens, allem Anschein zum Trotz offenbart Jesus am Kreuz Gottes vollkommene Herrlichkeit. Auf den ersten Blick schaut in diesem Augenblick alles nach Versagen aus. Und doch erfüllt sich hier Gottes Plan. Oberflächlich betrachtet sitzen die anderen am längeren Hebel. Sie haben ihr Ziel erreicht, die Auslöschung ihres ärgsten Gegners. Doch der Schein trügt. Und das sehen wir daran, dass Johannes seinen Bericht immer wieder unterbricht mit prägnanten Zitaten aus dem Alten Testament und immer mit dem bedeutenden Hinweis, dass sich in den Ereignissen in diesem Moment die prophetischen Ankündigungen des Alten Testaments erfüllen. Vers 24 ist ein Zitat aus Psalm 22, den wir gerade gelesen haben. Vers 28 zitiert aus Psalm 69, gefolgt von Jesu Worten, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Gottes Plan. Jesus stirbt, um Gottes Plan zu erfüllen. Von diesem Plan handelt das Alte Testament, damit wir das Neue Testament verstehen können. Am ausführlichsten bezieht Johannes sich dabei auf das Passamahl. Das Passamahl wurde anlässlich des Auszugs aus Ägypten eingesetzt. Zu diesem Anlass musste das sogenannte Passalamm geschlachtet werden und indem das Blut des Passahlamms an die Türpfosten jedes israelitischen Hauses gestrichen wurde, ging der Zorn Gottes an diesem Haus vorüber. Und im Buch Exodus 12, Vers 46 heißt es über das Passahlamm, es soll ihm kein Knochen gebrochen werden. Warum? Den Grund dafür erfahren wir in unserer Lesung in Vers 36, weil sich im Passahlamm Christus am Kreuz ankündigt und widerspiegelt. Die Botschaft des Kreuzes ist dieselbe wie die des Passahlamms. Wer sich von Christus geistlich durch den Glauben an ihn nähert, der ist vor dem Zorn Gottes gerettet. Gott ist zu Recht zornig über unsere Ungerechtigkeit. Er ist zornig, dass wir unsere Mitmenschen und ihn nicht vollkommen geliebt haben. Aber Jesus hat den Zorn am Kreuz ertragen. Und deshalb kann er an uns vorübergehen. Sein Blut wird am Kreuz vergossen. Und damit wird das Kreuz für uns zur Tür von Gottes Haus. Wer zu ihm kommen will, kommt am Kreuz Christi nicht vorbei. Am Kreuz erfüllt sich allem Anschein zum Trotz Gottes Plan. Und zweitens, allem Anschein zum Trotz handelt Jesus am Kreuz völlig freiwillig. Wie wir gesehen haben, sitzen Jesu Gegner nicht etwa am längeren Hebel, sondern Jesus erfüllt Gottes Plan. Und das macht Jesus nicht zu Gottes Marionette, sondern Jesus handelt völlig freiwillig. Weder seine Gegner noch sein Vater nimmt ihm sein Leben, sondern schaut in Vers 30, nachdem er gesagt hat, es ist vollbracht. Schaut es euch an in Vers 30. Da übergibt Jesus seinen Geist selbst. Seine Gegner haben nicht die Macht, ihm das Leben zu nehmen. Auch sein Vater nimmt es nicht von ihm, sondern Jesus übergibt sein Leben freiwillig. Noch etwas anderes sehen wir hier. Jesus selbst ist nicht überwältigt von seinem Leid, sondern auch jetzt ist sein Fokus ganz auf den Menschen, die ihm von Gott anvertraut sind. Am deutlichsten sehen wir das in den Versen 25 bis 27. Dort sorgt Jesus sich auf sehr fürsorgliche Weise um seine Mutter. Und das ist ein Sinnbild auch für uns, denn auch wir sind Jesus vom Vater anvertraut. Und dieselbe Fürsorge erweist er auch uns, die wir an ihn glauben. Im Kreuz sehen wir, dass Gott, der Vater und der Sohn in vollkommener Harmonie zusammenwirken. Und sie wirken für uns. So erfüllt Jesus am Kreuz völlig freiwillig den wunderbaren Rettungsplan Gottes für uns. Drittens, allem Anschein zum Trotz, offenbart sich am Kreuz Gottes Herrlichkeit. Auf den ersten Blick hat es nichts mit Herrlichkeit zu tun, wenn ein unschuldiger Mensch einen grausamen Tod stirbt. Es ist furchtbar und abschreckend. Aber Gottes Herrlichkeit ist anders, als wir Menschen normalerweise über Gott, über Herrlichkeit denken. Genau in diesem Geschehen offenbart Gott seine rettende und liebende Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes offenbart sich hier in seinem auserwählten König. Schaut euch die Betonung am Anfang darauf an, dass Pilatus Jesus den Titel König der Juden gibt. Was Pilatus dazu motiviert, dazu später mehr, aber eben dadurch offenbart Gott, dass hier am Kreuz die Krönung eines Königs stattfindet. Die Krönung seines auserwählten Königs. Und am Kreuz offenbart Jesus seine königliche Macht, mit der er sein Volk rettet. Das Kreuz ist nichts, weswegen Jesus sich schämt. Im Gegenteil ist es der Augenblick seiner Verherrlichung. Hier zeigt er seine Macht, seine Liebe. seine Entschlossenheit, uns zu retten, koste es, was es wolle. Und damit zeigt er uns nicht nur etwas über sich selbst, sondern auch über Gott. Denn Vater und Sohn wirken hier in der Einheit des Heiligen Geistes. Der dreieinige Gott wirkt in vollkommener Harmonie die Errettung der Menschen, die an Jesus glauben. Mit der Überschrift über dem Kreuz fordert Pilatus die Juden von damals heraus. Er reibt ihnen ironisch ihre Ohnmacht gegenüber den Besatzern unter die Nase und sagt hämisch: Schaut ihn euch an. Sieht so ein König aus? Aber ich denke, er hat die Ironie nicht so gemeint, wie wir sie mit Augen des Glaubens verstehen. Denn diese Ironie fordert auch uns heraus. Sie fordert auch uns heraus zu fragen: Sieht so unser König aus? Und mit den Augen des Glaubens betrachtet, müssen wir sagen, ja. Das Kreuz macht vollkommenen Sinn. Denn dort sehen wir, wie der gekreuzigte Christus den Rettungsplan Gottes völlig freiwillig aus Liebe zum Vater und zu uns erfüllt, indem er den Zorn Gottes über sich erträgt. Erblicken wir die Herrlichkeit Gottes in ihrer ganzen Pracht, die Herrlichkeit seiner Liebe, seiner Heiligkeit und seiner Gerechtigkeit. Denn Gottes Gerechtigkeit kann Ungerechtigkeit nicht tolerieren. Der Zorn Gottes brennt über alle Ungerechtigkeit. Hier am Kreuz erlischt der Zorn Gottes. Und über diese Erkenntnis von Gottes Herrlichkeit rufen wir Jesus voller Bewunderung zu: Ja, du bist mein wunderbarer Retter. Am Kreuz erblicke ich deine herrliche Liebe. Größer und wunderbarer als irgendwo sonst. Wer die Herrlichkeit des gekreuzigten Christus erkennt und an ihn glaubt, der ist durch die Tür des Kreuzes hineingegangen in das Haus Gottes. Und dort dürfen wir seine vollkommene Liebe immer aufs Neue erfahren. Durch seinen Tod am Kreuz bist du zum ewigen Leben bei Gott durchgedrungen. Am Kreuz erblicken wir die rettende Macht unseres Königs und seine göttliche Majestät auf eine Weise, wie sie die Welt überrascht, eine Weise, für die man sich schämen kann. Aber Jesus schämt sich nicht. Er ist stolz auf das Kreuz, und so sollten wir es sein. Also lasst uns heute und für immer da stolz auf das Kreuz Christi schauen und es zuversichtlich und mutig in dieser Welt verkündigen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich für deine große Güte am Kreuz. Wir preisen dich dafür, dass Jesus am Kreuz deinen Plan erfüllt hat. Freiwillig und aus Liebe. Und wir preisen dich dafür, dass wir am Kreuz deine Herrlichkeit vollkommener erblicken als irgendwo sonst. Öffne unsere Augen dafür und auch unser Fühlen und Wollen, damit wir Jesus als Gekreuzigten ganz annehmen. In seinem Namen beten wir. Amen.